Ja, guten Tag. Hier kommt die Sonderausgabe unseres Podcasts. Und zwar heute nicht mit Sassan Niasseri an meiner Seite, sondern mit Hella Wittenberg, die bereits bekannt ist, weil wir mindestens zwei Podcasts bereits gemeinsam gemacht haben über Serien und das andere weiß ich nicht mehr.
Es waren zwei Serien. Zwei Serien. Deswegen gut, dass wir heute mal ein bisschen mehr über Filme auch reden.
Ja. Also es ist schon einige Jahre her, deshalb können wir uns gar nicht mehr so genau erinnern. Wie heißt die Serie mit Steve Martin, über die wir gesprochen haben? Only Murders in the Building.
Genau, ja. Genau die war es.
Aber heute die Oscars, die Entscheidungen sind gefallen und das war eine Zeremonie, die verhältnismäßig straff war, mit 5 musikalischen Darbietungen, also alle Songs, die nominiert waren, wurden dort auch gesungen. Auch sehr schön, von Ryan Gosling, von Billie Eilish mit Phineas. Und faustdicke Überraschungen gab es kaum, wobei, naja, bei der besten Schauspielerin, da kann man schon sagen, damit hat sie selbst auch nicht gerechnet, Emma Stone hat gewonnen. Was sagst du zu der Entscheidung, dass Emma Stone nicht Lily Gladstone und nicht Sandra Hüller gewonnen hat?
Das war für mich eine Oscar-Show ohne Überraschungen. So dass Oppenheimer alles abräumt, war für mich genauso logisch wie Emma Stone muss die beste Hauptdarstellerin werden. Die ist ja wirklich für jeden Film eine Bereicherung, weil die so, ich sag mal nur, denkst du nochmal an Birdman, ja? Wenn die auch nur kurz zu sehen ist, die haut einen um. Und da eben wirklich diesen ganzen Platz zu haben, sie ist ja bei dem Film auch als Produzentin mit aufgetreten, das ist einfach eine komplette Gönnung auf jeder Ebene. Und da, ja, da war das einfach auch keine Überraschung, sondern muss so, oder?
Ja, aber sie hat nicht unbedingt damit gerechnet, weil Lily Gladstone so stark eingeschätzt wurde. Die Chancen, ich habe einige dieser Prognosen gelesen, oder der Buchmacher Prognosen, da war Sandra Hüller mit 3,7% aufgeführt und die beiden anderen mit ungefähr 50%. Ja, gut, und Annette Bening mit 1,4%.
Aber weißt du, Greta Lee vom Past Life, die hat mir generell gefehlt als beste Hauptdarstellerin, als Nominierte, weil dann hätte ich für die schon noch mal meine Hand ins Feuer gelegt. Der Film ist ja auch eine Hauptkategorie, weiß nicht, hat, glaube ich, keiner geglaubt, dass der abräumen könnte.
Nein. Kam aber auch in Nebenkategorien nicht vor.
Nee, das war dann auch dann irritierend, dass dann genau bei dieser Hauptkategorie der genannt werden muss. Aber was würdest du denn sagen, sind dann sonst so deine Gewinnerfilme alle so, ist alles so eingetreten, wie du das gedacht hast?
Ja, ungefähr. Also ich habe nicht mit Emma Stone gerechnet, sondern mit Lily Gladstone. Ich habe mit dem Hauptpreis für Oppenheimer gerechnet. Ich habe mit dem Preis, wie jeder, für Christopher Nolan gerechnet. Mit Cillian Murphy als bester Hauptdarsteller. Auch mit Robert Downey Jr. für die Nebenrolle. Auch die ganz sichere Nebenrollenentscheidung. Der war ein Randolph. Das war aber die sicherste Wahl. Da haben alle sofort gesagt, wenn Holdovers einen Preis bekommt, dann ist es dieser Preis. Und die anderen wurden nahezu gar nicht beachtet. Und die Entscheidung fiel auch so. Dann habe ich geglaubt, dass Poor Things einige Oscars bekommen wird in den Ausstattungskategorien, also alles Make-up, Kostüme und so weiter, so wie der Film ausgestattet ist, ist es vollkommen selbstverständlich. Man hätte sogar Schnitt dazu nehmen können. Noch einmal zu Emma Stone. Sie ist ja auch während des gesamten Films, sie ist während der gesamten Zeit auf der Leinwand, mit den wenigen Ausnahmen, wenn nur Willem Dafoe zu sehen ist und was in London passiert. Sonst ist sie 2 Stunden und 20 Minuten auf der Leinwand. Oft genug nackt, muss man dazu sagen. Und tanzend.
Oh ja, ja, wieso ist eigentlich Saltburn nicht nominiert gewesen? Fällt mir dazu ein, wenn du tanzend und nackt sagst. Ja, aber es gab jedenfalls 4 Gewinne für Poor Things. Und abgesehen von bester Hauptdarstellerin, ja eigentlich eben, wie du sagst, in so Ausstattungskategorien, Kostüm, Make-up und Production Design. Ja. Ne? Da hat Oppenheimer eigentlich schon die 7 Gewinne in wichtigeren Kategorien genannt, ich würde das mal so werten, oder?
Ja, Oppenheimer hat sicher die wichtigeren Kategorien, so hat man es ja eigentlich auch eingeschätzt. Es ist natürlich schade, in einem anderen Jahr, oder wäre es nicht Christopher Nolan und ein so riesiger Film, hätte Poor Things möglicherweise Chancen gehabt, jedenfalls bei der Regie, Und möglicherweise zum Beispiel auch für Willem Dafoe anstelle von Robert Downey. Aber hier war es klar, dass all die großen Kategorien an Nolan gehen. Übrigens auch beste Kamera, auch sehr zurecht, und bester Schnitt. Ich glaube, Jennifer Lame, du hast es prognostiziert. Ich war nicht ganz sicher, weil Thelma Schoonmaker, die alle Filme von Scorsese geschnitten hat, 81 Jahre alt ist, nominiert war. Aber ich finde das sehr zurecht. Sie hat in ihrer Rede nicht nur dem Produzenten Paar und Nolan gedankt, sondern hat auch gesagt, das war ein Wagnis. Also sie hat frühere Filme von Nolan nicht geschnitten. Ich weiß es nicht genau, wann möglicherweise hat sie überhaupt, ist es der erste Film, den sie geschnitten hat. Heute mal, der den Kamerapreis bekommen hat, schon viele Filme von Nolan geschnitten, war auch gar nicht überrascht und ging ganz selbstsicher den Gang entlang und grüßte nur kurz Nolan, der ganz vorne saß, und hatte eine sehr knappe Rede gehalten, auch wie Cillian Murphy, der ein sehr guter Preisredner ist. Er hat sich jetzt auch schon daran gewöhnt, weil er so viele Preise gewonnen hat. Und auch bei der Berlinale hat er für den irischen Film, den er, glaube ich, auch produziert hat, eine Rede gehalten. Das war sehr souverän. Anders als am Ende Al Pacino, der auf die Bühne starkste, ist schön sonnengebräunt, aber der mittlerweile doch etwas, sagen wir, verwirrt ist. Und der die nominierten Filme nicht vorgelesen hat. Natürlich wurde den ganzen Abend über immer mal wieder ein kleiner Ausschnitt gezeigt, sodass jeder Film repräsentiert war. Aber er hat all das übersprungen, hat das Kuvert geöffnet und gesagt, meine Augen sehen Oppenheimer. Und das wurde noch gar nicht begriffen als die eigentliche Bekanntgabe. Und erst mit einiger Verzögerung, als er nochmal rief, it's Oppenheimer, sprang Nolan auf.
Ja, es ist eben, ne, so, da fehlten so ganz oft so diese Momente, in denen du denkst, oh, das ist jetzt nicht alles komplett durchgeplant. Das sind so besondere Momente, dass genau gerade Al Pacino dafür sorgt, dass er irgendwie etwas ist, wie nicht so das abzusehen war. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, aber ansonsten, ist schon ein bisschen skurril geworden.
Es ist schon, naja, meinst du skurril geworden, weil dann auch noch der Hund von Anatomie eines Falls im Publikum saß?
Ja, das war niedlich. Ja, weniger skurril. Nein, ich meine, der Pacino ist, er war ja zum Beispiel auch bei Der Duft der Frauen, als er nach so vielen Nominierungen dann den Preis bekommen hat. Da war sehr, sehr gerührt, hat auch die Augen so weit aufgerissen wie in seiner Rolle und hat gestammelt, weil er nach all der Zeit schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass das halt berücksichtigt würde. Dann zu dem Hund von Anatomie eines Falls. Dass was ich nicht bedacht hatte bei meiner Einschätzung war, dass wenn schon der Film, der es wert wäre, nicht ausgezeichnet wird und Sandra Hüller nicht und nicht die Regie von Justine Triet, dann bleibt das Originaldrehbuch. Der Film ist so gut geschrieben, hat sie mit ihrem Lebenspartner geschrieben. Fantastisch. Und das ist sozusagen, das ist der Preis für Anatomie eines Falls. Und damit hätte man eigentlich rechnen müssen, weil das Buch großartig ist. Und das ist ja manchmal so, dass das Originaldrehbuch genommen wird, wenn man leider den Regisseur, die Regisseure nicht auszeichnen kann und es auch nicht ein so großer Film ist und dann auch noch eine französische Koproduktion. Dass man auch den Film in der Hauptkategorie nicht auszeichnen kann. Aber es ist sehr schön, wenn ein Originaldrehbuch ausgezeichnet wird. Ich kann mich erinnern, dass das Good Will Hunting, bei Good Will Hunting war es so und bei Tarantino ist man auch auf den Drehbuchpreis ausgewichen.
Na, das ist aber schon so das fleißige Bienchen aus, also diese Abzeichen dann für so einen Film, wenn du das so beschreibst.
Nein, ich habe gesagt, das ist ein sehr schöner Preis für das Originaldrehbuch.
Ja, und bei mir kommt das dann so an. Und ich denke auch generell, wenn ich mir so anschaue, oh, der erste Oscar für Cillian Murphy, der erste auch für Robert Downey Jr., ne? Ja. Der hatte mal für Charlie Chaplin da für die Verfilmung mal eine Nominierung, aber that's it. Und auch hier Nolan, So, das sind alles so die ersten Oscars.
Nolan war schon 7-mal nominiert, glaube ich.
Ja, und
also
ist so
für fast jeden Film, den er gemacht hat.
Routiniert.
Auch für Drehbuch übrigens.
Routiniert im Preise annehmen, aber der Oscar, glaube ich, das ist dann für alle nochmal so der erste Oscar gewesen. Selbst Wes Anderson hat jetzt seinen ersten Oscar, aber den haben wir bisher noch gar nicht genannt, weil war halt nur ein Kurzfilm. Also, was hältst du
eigentlich? Aber nicht animierter Kurzfilm, sondern Kurzfilm. The Wonderful Story of Henry Sugar.
Und das ist der Kurzfilm, ne?
Ja.
Genau, also Wes Anderson hat für den besten Kurzfilm einen Oscar bekommen, war dann auch nicht mal vor Ort, weil was muss er auch für so eine kurze Nummer da vorbeischauen?
Kleiner Oscar.
Und es ist auch, also, ne, wenn man über Wes Anderson spricht, dann hat man immer so das Epochale, die großen Stories von ihm, über die man sich dann austauscht. Aber seine Kurzfilme, die auch via Netflix ja dann so gelaufen sind, die waren jetzt auch nicht so groß Thema, oder? Also hast du noch lange darüber nachgedacht?
Ich habe niemals einen Kurzfilm von Wes Anderson gesehen. Ich habe manche Filme von Wes Anderson gesehen, ich mag sie nicht so gern. Ich mag diese Puppenstuben-Ästhetik nicht. Aber es gibt viele Anhänger und viele wünschen ihm, wie auch dem anderen Anderson, dass er einen großen Preis bekommt. Also Regiepreis, also sogar für den besten Film. Was ja viele auch Poor Things gewünscht haben. Nichts für Flower Moon. Man hat mit Lily Gladstone gerechnet. Ich habe gehofft auf Filmmusik für Robbie Robertson posthum. Der Preis ging jetzt an Göransson, den Hauskomponisten von Nolan, der sich auch schon daran gewöhnt hat, dass er immer diese Preise bekommt. Seine Frau spielt Geige, hat er auch auf der Bühne gesagt. Und die Idee hatte Nolan, glaube ich, mit der Violine. Und die Frau hat dann den ganzen Score mit Göransson zusammen gemacht. Und das ist auch in dem Film nicht so auffällig, nicht so bombastisch, aber das ist natürlich sehr gut gemacht, während die Musik des indigenen Robbie Robertson sozusagen, früher sagte man, Ethno-Musik in dem Flower Moon. Aber Lily Gladstone hat auch nicht gewonnen und Scorsese hat nicht gewonnen und in anderen Nebenkategorien hat Flower Moon auch nicht gewonnen. Aber ich denke, ich las jetzt in einer der ersten Besprechungen beiläufig in dem traurigen Drama von Scorsese. Das ist ja auch gar nicht so schlecht beschrieben. Der Film ist unglaublich traurig. bis hin zu dem Moment, da Scorsese am Ende selbst zu sehen ist, wie er in einem späteren Hörspiel in den 40er Jahren genau diese Geschichte erzählt und da werden dann so Geräusche gemacht und er erzählt die Geschichte so, wie wir hier im Podcast erzählen. Aber so, das ist natürlich nicht der große Oscar-Film. Scorsese wurde ausgezeichnet, noch viel, viel öfter nominiert. Es ist immer mal ein bisschen schade, wenn man ihn so am Rand in der siebten, achten Reihe sitzen sieht mit dem ganz starren Gesicht und durch die Augenringe sieht er immer so traurig aus und der Mund ist wie so ein Strich und er wusste, dass er das nicht gewinnen würde. Während Spielberg sehr lustig war, der hat bei der Vorstellung der Kurzfilme, war plötzlich die Rede von der Jurassic Park-Reihe. Und dann wurde im Publikum angesprochen, ob die Dinos nicht echt gewesen seien. Und das hat er sehr gut geschauspielert. Er war natürlich vorbereitet. Ne? Dann die, manche meinen, etwas geschmacklosen Witze von Kimmel. Andere wiederum fanden es lustig. Manches etwas zweifelhaft. Ne? Soll ich das alles wiederholen?
du musst gar nichts wiederholen. Also es ist ja schon so, ich fand es einfach so einfach ein bisschen dröge. Also da ist Jimmy Kimmel dann, dass der jetzt für die Witze sorgt, über die man nachher, die man auseinandernehmen muss und sich überlegen muss, wie finden wir die denn jetzt? Es ist halt auch so, wow, das ist...
Ja, also... Downey war nicht lustig mit Highest Career Point. Der allfällige Drogenwitz. Der andere war nicht so ganz schlecht mit dem, was hast du
mit
da
in
der Hose?
So.
Nee, was, auch mit Downey. Aber was hast du da in der Hose? Ist das deine Dankesrede oder hast du einen rechteckigen Penis? So, das ist natürlich bei so einem feierlichen Anlass problematisch. Aber Downey ist einer der coolsten, nicht nur Schauspieler, sondern Männer der Welt. Außerdem der bestbezahlte Schauspieler und der lässt sich durch nichts beeindrucken. Das andere war ja, eingangs über Zone of Interest und also bei Hüllers Rollen. Einmal spielt sie ein deutsche Hausfrau neben dem KZ und das ist, in dem anderen Fall wird sie angeklagt, ihren Mann umgebracht zu haben. Für Amerikaner merkwürdige Themen, aber in Deutschland nennt man es romantische Komödie oder Rom-Com.
Genau, also da muss ich sagen, boah, da hat er sich richtig was getraut.
Ja, die Redenschreiber. Also die haben ja 8, 10 Redenschreiber. Oder Gagschreiber.
Ja.
Also von ihm kommt das nicht. Das sind halt diese abgebrühten Typen, die jedes Mal über Deutschland, wenn eine deutsche Schauspielerin nominiert ist, also oder in 2 Filmen spielt, die nominiert sind und selbst noch für die Hauptrolle nominiert ist und es handelt sich eben um solche sehr ernsten Filme, dann also wahrscheinlich musste irgendwas darüber gesagt werden, sonst hätte man Bratwürste und Kraut gehabt.
Ja, aber es ist einfach ein Jahr, in dem vieles so passiert, wie es zu erwarten war, ne? Also auch Zone of Interest hat mich als bester fremdsprachiger Film jetzt nicht vom Hocker gehauen, als es gesagt wurde, weil habe ich erwartet. Wobei ich jetzt Perfect Days, also Wim Wenders, auch sehr gewünscht. Aber er sagt ja auch mal in so einem Podcast, dass die Filme, die ihm selbst am meisten am Herzen liegen, dass genau die immer eher so die Flops sind. Das habe ich jetzt mal so mitgenommen.
Ja,
dann
aber
ist das vielleicht auf seinem Niveau ein Flop, aber Zone of Interest musste einfach bester fremdsprachiger Film werden, oder?
Ja, Wim Wenders hat natürlich schon einen sehr exquisiten Filmgeschmack sozusagen. Also Scorsese hat er kürzlich bei der Berlinale zur Verleihung des Lebenspreises sozusagen als King of Cinema bezeichnet. Ja, natürlich, den bewundert er, der ist älter, der hat die dreht seit über 50 Jahren Filme. So, aber Wenders kennt sich natürlich so gut in der Filmhistorie aus. Yasujirō Ozu, der japanische Meisterregisseur, ist einer seiner liebsten Regisseure, dass der nun nicht in den 40er oder 50er Jahren den Oscar in Hollywood bekommen, kann man sich vorstellen. Aber dann ist Wenders halt auch großer Verehrer, John Ford, Western. John Ford ist der Regisseur, der die meisten Oscars, glaube ich, 4 bekommen hat. Aber Wenders, der eine Woche vorher schon in Hollywood war und dann auch schön in Villa Aurora ging und alle mal wieder besucht hat, hat nicht geglaubt, dass er Jonathan Glazers Film, also Zone of Interest, schlagen könnte. Er hat gesagt, ich habe keinen. Mit meinem Film habe ich keine Chance gegen Zone of Interest. Das wusste er schon. Niemand hatte einen Zweifel daran, dass dieser Film, der ja in anderen Kategorien, ist bei Tonschnitt, bei Tonspur, muss man sagen, für die Tonspur ausgezeichnet worden oder für den Tonschnitt, weil der Film ja im Wesentlichen aus dem Ton und aus den Geräuschen besteht. Das war also klar, dass Glazer das gewinnen wird, beziehungsweise die übrigens sehr sympathischen beiden britischen Männer, die das gemacht haben und die auch sehr britisch den Preis entgegengenommen haben. Außerdem hat Glazer ja fast 10 Jahre daran gearbeitet, seit er zum ersten Mal überlegte, das Buch zu adaptieren.
Ja, ich bin ja eigentlich ganz froh, dass es bei Wim Wenders Perfect Days nicht nur um den Ton geht. Wenn ich mir da vorstelle, einer putzt Klos und dann gehst du da besonders auf so einen ASMR-Effekt, wollen wir nicht. Und übrigens, was ich auch noch ganz schön fand, in der Kategorie Beste Animationsfilm, sodass da auch wieder ein Studio Ghibli-Film, nachdem er eigentlich ja 10 Jahre eigentlich schon im Ruhestand sein sollte, gewinnt jetzt Der Junge und der Reiher. Das ist ja auch nochmal so auch eine schöne Ehrung, ein bisschen so des Lebenswerks, oder? Wie hast du das empfunden?
Da ging ja, ich kenne mich damit übrigens nicht aus, Animationsfilme schaue ich nie und davon verstehe ich gar nichts. Aber ich merkte, dass bei der Bekanntgabe dieses Preises plötzlich ein Brausen durch den Saal ging, was in der Kategorie ungewöhnlich ist.
Ja, weil ich glaube, da hast du noch so richtig so ein Fangefühl. Bei vielen Gewinnen war das so, das musste jetzt mal sein, so auch mal, dass Robert Downey Jr. seinen Preis da bekommt. Also ne, Ryan Gosling war ja noch als bester Nebendarsteller nominiert, ja. Aber dass halt ein Ken gewinnt, wenn es in einem Film um Barbie geht, das kannst du auch einfach vom Storytelling nicht bringen. Aber dafür dann eben, dass dann Barbie zumindest mal als bester Filmsong auch mal einen Preis da mit nach Hause nehmen kann, war...
Ja, das war der Trostpreis.
Ja, obwohl für Billie Eilish, die ja sagte dann so, ich hatte schon einen Albtraum davon, dass ich hier gewinne. Mhm. Zweiter Oscar.
Mit 22 Jahren.
Ja, also wir haben hier so ein bisschen, ich muss sagen, das kann doch schon was als Vorbildfunktion. So Leute, das ist das Ziel. Zwei Oscars bitte bis dahin liefern. Das ist schon krass.
Ja, also planen kann man das nicht, hat sie sicherlich auch nicht. Aber das war wieder ein sympathisch lockerer und etwas, wie immer, etwas, wie sagt man, neben der Spur zwar, aber mit Phineas im Wechsel ist das immer sehr, sehr gut und erfrischend. Außerdem war das dann die Barbie-Feier, neben dem Auftritt von Gosling mit dem Ken-Song und dann auch noch, so wie man das früher von Prince kannte, so ein Signatur-Solo von Slash, der mit seinem Hut dann plötzlich auf der Bühne stand. Hätte es gar nicht gebraucht, denn der Auftritt war schon euphorisierend und Greta Gerwig hat dann auch mitgesungen in der ersten Reihe und alle haben mitgesungen. Stand allerdings auch Rosa an der Wand, jetzt alle mitsingen, ne?
Ja, ja, wobei, wenn du das jetzt gerade sagst, so jetzt alle mitsingen und das war so ein gutes, alle sind so dabei. Wie hast du das empfunden, dass America Ferrera keinen Preis bekommen hat als beste Nebendarstellerin für Barbie? Das hätte ich mir schon noch vorstellen können, weil ihre Rede, die sie ja in dem Film hält, ja auch oft genug zitiert wurde, oft so herausgestellt wurde, wohingegen ich sagen würde, Holdovers, ne, weil es ja also deutschlandweit nicht der Wahnsinnsfilm, über den alle gesagt haben, muss man gesehen haben. Das war so ein wohliges Gefühl. Ne?
Bei Filmen von Alexander Payne wird das eigentlich nie gesagt. Oder früher wurde es noch gesagt, als man noch nicht genau wusste, welche Filme Alexander Payne gedreht hat. Nebraska zum Beispiel. Und der bekannteste, der allerdings so eine Art Kultfilm war unter Weintrinkern, Sideways.
Sideways
ja. Mit Giamatti. Und hier hat Giamatti wieder gespielt, war auch nominiert als bester Hauptdarsteller. Und er hatte wie immer keine Chance, aber hat sie genutzt, indem er da im Saal saß und hatte einige Lacher auf seiner Seite. Fantastischer Schauspieler. Und auch da könnte man sagen, hätte es Cillian Murphy nicht gegeben, hätte endlich Paul Giamatti den Preis bekommen. Aber zu Holdovers, das war der Film, bei dem ich dachte, dass das Drehbuch den Preis bekommen würde. Payne hat meistens früher selbst geschrieben, hier hat das ein anderer verfasst. Aber Justine Trienne hat diesen Preis bekommen. Und Holdovers ist natürlich ein ganz kleiner Film, der in einem College spielt und ist absolut behaglich, voller Melancholie, wie man einen Film von Alexander Payne sich vorstellt.
Ja, naja, wobei hier Downsizing, der kam ja dann 2017, so ich glaube sogar, das war der Film vor Holdovers. Das war ja so ein kompletter Flop. Davon sich erstmal wieder zu erholen, das ist schon so eine Sache. Und ich glaube jetzt, der muss jetzt, glaube ich, erstmal wieder zu seiner Form zurückfinden, Alexander Payne. Deswegen hat das mich jetzt überhaupt nicht gewundert, dass da jetzt keinen Preis rumkam. Und auch bei Cillian Murphy würde ich sagen, endlich hat er mit Oppenheimer auch mal eine Hauptrolle gehabt und endlich auch mal einen Preis da bekommen. Aber
kanntest du ihn schon lange vorher?
Ja, na klar.
Das verletzt mich, wenn du sagst, na klar.
Breakfast on Pluto.
2005, wann war das?
2005. Dann hat er auch Peacock. Das ist auch ein unfassbar guter Film, wo er so seine Wandelbarkeit zeigt. Und Nolan hat doch schon immer Herz in den Augen bei ihm gehabt und hat ihn gerne mal
am Rand besetzt. Genau. Ja,
aber was sagst du noch so? Ist dir bei der Show noch etwas, bei der Oscar Award Show noch etwas ins Auge gestochen? Der nächste Kay Murphy. Oder in besondere Momente für dich?
Naja, wir haben ja schon gesagt, Pacino, Kimmels Witz. Am Ende sehr gelungen. Jemand hat eine Fernsehkritik geschrieben und hat die wahrscheinlich an ABC geschickt und hat Kimmel als den schlechtesten Moderator aller Zeiten bezeichnet. Scheußlich und parteiisch und politisch korrekte Veranstaltung und so weiter. Und dieser Post oder diese Nachricht, also das ist wahrscheinlich auf X, auf der Plattform, endet mit Make America Great Again. Ich dachte, das ist der beste Witz des Abends, aber es hat Trump geschrieben. Und der ist ein guter Fernsehkritiker.
Aber weißt du, wenn man sich da als Oscar-Host einkaufen lässt, damit unterschreibt man doch auch dass man dann erstmal so wirklich... dass man dann aller Kritik ausgesetzt ist. Also hast du schon mal erlebt, dass danach gesagt wurde, unfassbar gut, also nur geschmackvolle Witze und sprudelte nur so für Energie. Das funktioniert nie zusammen.
Bei Billy Crystal gab es das manchmal. Oder als er dann weg war, hat man gesagt, Billy Crystal war doch besser. Auch besser als Steve Martin und so weiter. Und dann kam er nochmal zurück und ich weiß nicht, warum er es heute nicht noch macht, wäre in der Lage dazu. Kimmel war auch weg, war 2017, 18, war ein paar Jahre weg, kam im letzten Jahr zurück. So. Und Leute wie Jon Stewart haben es nicht gut gemacht, weil es keine Stand-up-Leute waren. Und natürlich machen sie sich angreifbar und Kimmel ist immer ätzend. Und der Grad des Ätzenden ist das Entscheidende. Ne? Also Steve Martin hat es elegant, aber auch mit dem Florett, aber sehr giftig gemacht. Trotzdem wünsche ich mir Steve Martin zurück und Billy Crystal. Die beiden zusammen. Ah ja, genau, eins. Schwarzenegger und DeVito, die Twins aus den 80er Jahren, sind gemeinsam aufgetreten. Und waren Präsentatoren, ich weiß gar nicht mehr, für Nebendarsteller, glaube ich.
Und das hat dich dann glücklich gemacht, die zwei wieder so ein bisschen...
Oh ja, das hat mich, ja, hat mich so glücklich gemacht, dass beide gesund sind. Vor allem... Man sah da hinter den Kulissen, dass alle durch so einen verhältnismäßig schmalen Gang oder Flur gehen mussten. Jetzt war der Abgang von Schwarzenegger und DeVito. Schwarzenegger ging voraus und legte 20 Meter auf den ersten 50 Meter, legte er 20 oder 30 Meter zwischen sich und DeVito, der so watschelte ungefähr wie in seiner Rolle als Pinguinmann in dem zweiten Batman von Tim Burton. Und der kam gar nicht hinterher.
Das ist auch so ein Bild, ne? Da weiß man jetzt gar nicht, kann man da noch länger hingucken oder passiert gleich was?
Nein, das war einfach wunderschön. Schwarzenegger eilt voraus, DeVito war es völlig gleichgültig, aber der watschelt dann so gemütlich da durch den Gang hinterher. Ne? Und das ist das, so war der Film damals ja natürlich auch angelegt. Und alle freuen sich, wenn da Pat und Patachon kennt man heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber diese beiden. Also das gehörte für mich zum Schönsten dieser Veranstaltung. Also nur ein kleiner Moment der Präsentation. Ja, Hella, ich danke dir. Wir sind sehr lang geworden, viel länger als diese Oscar-Verleihung. Sie wurde ja gestrafft in den letzten Jahren, hat früher begonnen. Man konnte so, ich glaube, bald nach 1 Uhr unserer Zeit begann es und um 3.20 Uhr war es vorbei, pünktlich. Deshalb hat Pacino wahrscheinlich es abgekürzt.
Ja, hat einen guten Job gemacht.
Ja, ja, danke Hella.
Danke dir.
Bis zum nächsten Podcast.
Gut, dass Tschüss. Wir wieder bei Steve Martin gelandet sind. Ja. Tschüss.
Tschüss.